Gestern am Donnerstagabend hat uns die Nachricht erreicht, dass David Graeber, der Wissenschaftler, der Theoretiker, der Aktivist, dass er von uns gegangen ist. Er ist im Alter von 59 Jahren in Venedig gestorben. Und über ihn, über seine Person, aber auch über sein Werk möchte ich jetzt mit dem Kultur- und Literaturwissenschaftler Andreas Gerlach von der Humboldt-Universität zu Berlin sprechen. Andreas, hallo, schön, dass wir miteinander reden.
Hallo.
Als ich vom Tod David Graebers gehört habe, musste ich an eine kleine Anekdote denken, an eine kleine Geschichte denken, die sich immer mal wieder erzählt wird. Es geht um zwei aktivistische Studenten, zwei Studenten aus der Studentenbewegung, die zur Beerdigung Sartres laufen, und auf dem Weg fragt sie irgendjemand, wohin sie denn unterwegs seien. Und dann sagen sie, ja, wir gehen jetzt demonstrieren, dass Sartre gestorben ist. Wir gingen gegen den Tod von Sartre demonstrieren. Irgendwie konnte ich das bei David Graebers Todesnachricht auch fühlen. Andreas, wie ging dir das? Hattest du auch etwas in deinem Innersten, was sich irgendwie dagegen gesträubt hat, was irgendwie dagegen demonstrieren und protestieren wollte, dass dieser Mensch David Graeber von uns gegangen ist?
Ja, tatsächlich. Ich habe es über Twitter mitbekommen und ich meine, die erste Demonstration, die man da wahrscheinlich ganz automatisch fühlt, ist so ein es nicht wahrhaben wollen. Da ist ja genau das drin, dass man es nicht mag und nicht will, dass das so ist. Und David Graeber war, glaube ich, für viele Leute sehr wichtig geworden in den letzten, na, wahrscheinlich so 10, 12 Jahren auf jeden Fall. Und erstaunlicherweise nicht nur als Theoretiker oder Autor wichtig geworden, sondern irgendwie, glaube ich, dann doch schon auch als Figur oder als das, was er verkörpert hat.
Und er war ja auch nicht nur Theoretiker und Autor, sondern sehr viel mehr. Er hat ja sehr viel Verschiedenes gemacht. Was war das für ein Mensch, David Graeber? Womit hat er sich beschäftigt?
Von Haus aus oder seine Ausbildung war er Ethnologe, wo er dann erstmal Feldforschung gemacht hat. Ich glaube, ziemlich viel in Madagaskar, und hat da seine Annahmen, seine politischen Annahmen, die er da schon hatte, bestätigt gefunden, nämlich dass eine Lebensführung und eine Gesellschaftsorganisation ohne Staat und ohne Herrschaft durchaus eine menschlich denkbare und auch praktizierbare Sache ist. Und wenn man kurz ein bisschen seinen Lebensweg skizziert, wurde er in Yale erst angenommen als Nachwuchsprof, aber dann hat Yale ihn rausgeschmissen, mit ziemlicher Sicherheit aus politischen Gründen. Und dann kam er an die London School of Economics, eine der, glaube ich, ganz großen und ganz wichtigen, relativ linksorientierten Hochschulen, und hat da dann weniger Ethnologie gemacht, sondern ist mehr in Richtung einer Anthropologie gegangen, was so ein bisschen, wie kann man sagen, der Philosophie Konkurrenz macht, aber nicht aus dem philosophischen Bereich, sondern aus anderen Disziplinen raus und mit einem, wie soll ich sagen, manchmal ein bisschen fundierteren Hintergrund als Philosophie. Das ist, glaube ich, so sein Lebensweg, wenn man ihn mal ganz kurz zeichnen möchte.
Ja, da sind wir bei dem einen Strang seines Lebensweges, eben als Theoretiker und als Wissenschaftler. Dabei, bei diesem Strang möchte ich jetzt auch erstmal mit dir bleiben und darüber sprechen, womit hat sich David Graeber als Wissenschaftler beschäftigt? Sein Hauptwerk, was ich als erstes gelesen habe, war sein berühmtes Schuldenbuch. Aber darauf kann man ihn ja nicht verengen, oder?
Nee, nicht so richtig. Es wäre nicht ganz sinnvoll, glaube ich, auch ihn auf das Schuldenbuch zu verengen, was vor allem eine großartige und auch in viele andere Disziplinen hinaus reichende Studie über Schulden und menschliche Verschuldung war. Ich glaube, das war eines der großen Merkmale von diesem Buch, dass es nicht nur in der Anthropologie, sondern auch in der Ethnologie und in der Geschichte und in der Philosophie und auch in der Ökonomie und so und in der Kulturwissenschaft, meinem eigenen Fach, auch anerkannt wurde als ein wirklich großartiges und tolles Buch, das davon spricht, was es für eine auch absurde Angelegenheit ist, dass wir Schulden haben, dass wir glauben, verpflichtet zu sein auf etwas in der Zukunft durch das, was wir in der Vergangenheit getan haben. Dass Schuld und Schulden irgendwie zusammengehören und das eine nicht nur ökonomische, sondern auch moralische Kategorie ist. Und das war schon ein großes und beachtliches Buch.
Jetzt sind wir doch bei den Schulden geblieben. Worüber hat er noch
Ja.
geschrieben? Was waren seine Themen?
Das erste, wo ich über ihn gestolpert bin, das ist schon ein paar Jahre her, dann da, waren die Fragmente einer anarchistischen Anthropologie. Fragments of an Anarchist Anthropology. Ich glaube, es ist noch nicht auf Deutsch übersetzt, aber da hat er sich vehement zur Wehr gesetzt dagegen, dass die Anthropologie oder auch die Ethnologie in Dienst genommen wird für eine staatstragende, auch militaristische und imperiale Erforschung fremder Völker aus militärischen Gründen, wie es zum Beispiel im Afghanistan-Krieg geschehen ist und wie es im Pentagon immer wieder passiert. Die erforschen fremde Völker, um sie besser besiegen zu können. Und da heraus hat er das Buch geschrieben, ganz schmales Bändchen, was mich damals sehr beeindruckt hat, weil er versucht hat anzudeuten, dass Wissenschaften dezidiert politisch sein können und in seinem Fall ganz entschieden antiautoritär oder anarchistisch. Und ich glaube, das war das, was ihn dann auch als Label oder so begleitet hat auf seiner Twitter-Bio hat er lange geschrieben, und ich glaube, es steht da jetzt sogar noch: Don't call me the Anarchist Anthropologist. Das war sein Label, aber ich glaube, er hat es dann doch auch recht gerne gesehen, auch wenn er es ein bisschen verkürzt fand, natürlich. Und von dort aus hat er dann eben das Buch Wie Schulden geschrieben, aber hat, glaube ich, seinen Fokus dann immer mehr erweitert. Das letzte, was ich von ihm gelesen habe, war ein Buch, was er zusammen mit einem sehr alten, von mir ebenso geschätzten Kollegen Marshall Salins geschrieben hat, über Könige haben sie da geschrieben, wie Königtum funktioniert. Und dann hat er ja noch das sehr berühmte Buch über Bullshit-Jobs geschrieben, hat ein Buch über die Occupy-Bewegung geschrieben, bei der er sehr aktiv war, und hat da ein relativ breites, aber politisch immer entschiedenes und klar positioniertes Werk langsam zusammengearbeitet.
Wie hat das zusammengepasst, der Aktivist David Graeber und der Wissenschaftler, der Theoretiker David Graeber? Das ist ja, wenn man das erstmal hört, ungewöhnlich, und er war ja trotz alledem anerkannt. Das wurde nicht komisch. Wie hat er das geschafft?
Na, ich erkläre mir das daraus, oder ich wünsche mir, es mir daraus erklären zu können, dass David Graeber einfach ein Wissenschaftler war, der die Ideale der Wissenschaften, wie sie entstanden sind in den letzten 300 Jahren, nicht verraten hat. David Graeber war ein Aufklärer. Ich glaube, sein Denken ist wirklich der Aufklärung oder dem Projekt der ganz klassischen historischen Aufklärung verpflichtet geblieben, auf eine Weise, wie es sich viele, viele andere einfach nicht mehr trauen. Ich glaube, was wir heute Anarchismus nennen oder an ihm als Anarchisten erkennen, wäre noch vor wahrscheinlich 300 oder 350 Jahren einfach als eine demokratische und irgendwie vernünftige Denkform erschienen. Ich glaube, dass das für viele sehr beeindruckend war, für andere natürlich auch erschreckend, weil mit Anarchisten normalerweise was anderes verbunden wird in der öffentlichen Imagination als Leute, die einfach sehr klug und sehr fleißig am Schreibtisch sitzen, aber ganz klare und aufrechte politische Ideale haben. Ich glaube, David Graebers Denkweise war einfach aufklärerisch.
Und David Graeber, du hast eben schon davon am Anfang unseres Gesprächs gesprochen, war auch als Figur sehr wichtig. Ich habe ihn einmal sogar persönlich beobachten können bei einer Lesung in Erfurt. Da kam er viel zu spät, sein Zug hatte irgendwie Verspätung. Er warf dann so seine abgewetzte Ledertasche in die Ecke und machte seine Witze, ließ die Lesung dann gleich sausen und erzählte sofort selbst, was er da geschrieben hat. Kann man das beispielhaft nehmen für diese Person David Graeber? Irgendwie war er ja auch einfach cool, oder?
Das ist, was man so hört, ja. Es ist tatsächlich so. Ich habe eine andere Anekdote gehört, wo jemand erzählt hat, dass er in London in einer Mensa saß und sich da mit Leuten unterhalten hat und dann irgendwann festgestellt hat, dass der Typ, der da auch mit am Tisch sitzt, gar nicht irgendein Langzeitstudent ist, sondern David Graeber persönlich. Und das ist, glaube ich, schon bezeichnend. Und er hat, glaube ich, tatsächlich immer so ein Image auch gepflegt vom bisschen zotteligen, auch einfach jung gebliebenen und auf Formen oder Formalitäten ein bisschen pfeifenden Professor, was ihn, glaube ich, auch sehr zugänglich gemacht hat und was trotzdem sehr beeindruckend ist, weil er, ich habe es eben ja schon gesagt, aus Yale rausgeschmissen wurde und dann am Goldsmiths war und dann am LSI. Das ist sehr beeindruckend, und da ist alles, was man dann leisten kann, dafür irgendwie normal oder cool oder freundlich oder offen zu bleiben, ist tatsächlich eine Leistung, weil Da hatte Marx schon recht, dass Sein bestimmt das Bewusstsein. Und Yale-Professor Sein bestimmt für sehr, sehr viele Leute das Bewusstsein, für David Graeber offensichtlich nicht so sehr. Er war auch, das muss man dazu sagen, niemand, der aus einer alten Akademikerfamilie gekommen ist, sondern seine Eltern waren beides Arbeiter. Sein Vater hat schon im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft, habe ich gehört. Das heißt, er hatte einfach einen Hintergrund, der ihn, glaube ich, auch immer wieder geerdet oder grundiert hat. Und das ist ein Pech, wenn man akademisch erfolgreich sein will, weil es eigentlich nur ein Achtteile bedeutet, aus der Arbeiterklasse zu kommen. Aber wenn man es mal geschafft hat, dann kommen da ganz, ganz beeindruckende und große DenkerInnen-Gestalten raus, die wirklich sehr viel verändern können mit ihrem Denken.
Ich spreche gerade mit dem Kulturwissenschaftler Andreas Gerlach über David Graeber, der am 2. September gestorben ist. Zum Schluss unseres Gespräches hier in der Sendung Das Ferngespräch im Radio Frei, Andreas, werden wir auch den Songtitel Ruf aus der Gruft von Element of Crime spielen, um nochmal so ein bisschen an David Graeber zu denken. Er war ja irgendwie auch ein Optimist, oder? Obwohl er über so viele schwarze Bestandteile unserer Gesellschaften und unserer Geschichte geschrieben hat, hatte er ein optimistisches Menschenbild. Ist es das, was der Ruf aus der Gruft, wenn man so will, von ihm bleiben wird? Oder?
Ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht falsch formuliert zu sagen, dass David Graeber ein Optimist war. Ich würde es nur insofern korrigieren, dass das, was er die ganze Zeit zu sagen versucht hat oder was er zu formulieren versucht hat, an Optimismus und an einem Sprechen davon, dass eine bessere Welt möglich ist, das war kein Ruf aus einer Gruft, sondern wirklich ein Ruf aus dem Leben. Er war als Ethnologe derjenige, der immer wieder darauf hinweisen konnte, seht ihr, es gibt Gesellschaften, die ohne Polizei und Polizeigewalt auskommen. Es gibt Gesellschaften, die kommen ohne Gefängnisse aus. Es gibt Gesellschaften, die kommen mit weniger ökonomischen Zwängen aus. Das heißt, da konnte er einfach mitten ins Leben zeigen und zeigen, dass es da Grund für Optimismus gibt, für eine bessere Welt, für eine gerechtere Welt.
Darüber hat der Wissenschaftler, der Theoretiker und der Aktivist David Graeber geschrieben. Er ist am 2. September gestorben und ich habe mich mit dem Kulturwissenschaftler Andreas Gerlach von der Humboldt-Universität zu Berlin über David Graebers Person und Werk unterhalten. Andreas, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir, vielen Dank.